Hier ist Pia und das hier ist eine neue besondere Folge OMR Media. Wie viele bestimmt mitbekommen haben, haben wir unseren kleinen Kanal vor kurzem um einen ganzen Themenbereich erweitert. Konsti und Vincent sind der Themenbereich ihres Zeichens Geschäftsführer von Podstars, der Podcast-Einheit von OMR. Und die beiden unterhalten sich hier alle paar Wochen im Pod-Talk darüber, was im Podcast- und Audio-Universum los ist. Wer die beiden und ihre Expertise etwas näher kennenlernen möchte, kann sich das gerne das Interview mit den beiden von vor ein paar Wochen hier anhören. Und ansonsten kann man sich in der heutigen Ausgabe in ihrem Gespräch auf ein sehr spannendes Thema freuen, nämlich wie Trump und Biden in der US-Wahl Podcast-Ads für sich genutzt haben. Spoiler, beide haben Podcasts zur Wählermobilisierung genutzt, allerdings unterschiedlich. Sehr spannend, vor allem weil damit zu rechnen ist, dass das natürlich auch hier zum Beispiel im Superwahljahr 2021 und auch in nächsten anstehenden Großwahlen ein Kampagnenkanal wird wachsen mit wachsender Relevanz. Und hier ging's los. Außerdem geht's hier um eine große Neuheit bei Spotify oder zumindest um den Beginn einer vielleicht großen Neuentwicklung. We'll see. Und nächste Woche gibt es hier wieder ein Interview mit mir. USA spielen auch da eine Rolle mit einer sehr spannenden Gesprächspartnerin. Stay tuned, aber erstmal viel Spaß mit Podtalk und Vincent und Konsti.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podtalk. Konstantin und ich, wir sprechen hier wieder über die aktuellen Entwicklungen in der Podcast-Branche, haben wieder mehrere spannende Themen mitgebracht, sind sehr froh, dass ihr wieder zuhört und wollen euch heute wieder die wichtigsten Entwicklungen aus dem letzten Monat zusammenfassen. Es gibt wieder Neuigkeiten von Spotify natürlich, es gibt Neuigkeiten wie Trump und Biden, natürlich ein Thema US-Wahlkampf, was uns hier in den letzten Wochen alle gebunden hat sozusagen. Darüber sprechen wir, was Podcast-Ads damit zu tun hatten und dann haben wir wieder einen Interviewgast und diesmal ist das Richard Wernige, der Head of Content bei Deezer. Das ist auch super spannend, darauf dürft ihr euch freuen. Aber Konsti legt jetzt erstmal los mit den Podcast-Ads im US-Wahlkampf.
Ja, genau. Vielen Dank, Vincent. Wir haben wirklich eine sehr vollgepackte Episode heute und ich freue mich aufs erste Thema, denn wir wollen natürlich über die US-Wahlen sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, das war natürlich ein sehr bestimmendes Thema in den letzten Wochen. Natürlich wollen wir da auch so ein bisschen mal schauen, wie ist denn dieser US-Wahlkampf oder wie hat sich denn dieser US-Wahlkampf, was hat der zu tun mit Podcasts und mit Podcast-Ads? Denn natürlich, ihr könnt euch vorstellen, dass auch Teile dieser wirklich riesigen Werbebudgets für die beiden Präsidentschaftskandidaten natürlich auch für Podcast-Ads draufgingen. Und das haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Und zum Beispiel geschaut, in welchen Genres und zu welcher Zeit am meisten geworben wurde. Diese Studie, die kann man sich auch nochmal anschauen, die haben wir verlinkt in der schriftlichen Version unserer Kolumne, die hat die Firma Magellan AI ausgewertet, über die Firma haben wir auch schon mal berichtet, die machen immer ganz, ganz viele sehr, sehr coole Sachen mit Podcast-Daten und die haben 3000 Podcasts untersucht und geschaut, wo haben denn die beiden Präsidentschaftskandidaten geworben. Und dann fange ich mal an mit Joe Biden. Die Kampagne, die einfach Joe Biden for President hieß, hat vor allem geschaltet in Podcasts in den Monaten Mai, Juni und Juli. 87% allerdings erst nachdem Biden dann am 20. August offiziell als Kandidat der Demokraten verkündet wurde. Das macht wahrscheinlich auch Sinn. Den Peak haben die Ads Mitte September erreicht. Ist ganz spannend, die Biden-Kampagne hat die meisten Anzeigen in Comedy-Shows geliefert. Natürlich waren auch News-Podcasts dabei, die liegen auf dem zweiten Platz. Dort wurde aber erst gegen Anfang Oktober vermehrt geschaltet. Also da hat man sich wirklich eher auf ein breites Publikum konzentriert am Anfang. Insgesamt wurde aber wirklich in nahezu eigentlich allen Genres geschaltet, also Sport, Business, Gesellschaft, Kultur, Geschichte, True Crime, wirklich alle Formate, die man sich vorstellen kann, da haben die wirklich alles belegt und Themen waren in diesen Podcast-Folgen, in der dann die Werbung für die beiden Kampagnen lief, vor allem das Gesundheitssystem, der Supreme Court, die Wirtschaft und natürlich Corona, das ist klar. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was die Trump-Kampagne gemacht hat, die auch Werbung geschaltet hat in Podcasts, fällt da auf, dass schon ja viel früher vermehrt in Podcast-Werbung gespielt wurde. Vor allem im Juni und Juli konzentriert haben die sich da auf diese Monate. Magellan vermutet, dass Trumps Digitalteam die steigenden Abrufzahlen während der Corona-Pandemie halt nutzen wollte, weil viele US-Amerikaner eben Zeit zu Hause hatten und die Zeit mit dem Hören von Podcasts verbracht haben. Trotzdem muss man sagen, die Biden-Kampagne hat insgesamt mehr Anzeigen geschaltet. Da steht es 235 zu 210 gegenüber Trump. Und am auffälligsten ist vor allem, dass das Trump-Team auf nur zwei Genres gesetzt hat, nämlich News und Gesellschaft und Kultur. Anders als bei Biden, der ja wirklich, wie gesagt, in sehr, sehr vielen Genres geschaltet hat. In den Podcast-Folgen waren vor allem auch wieder die Wirtschaft und die Wahl natürlich das Thema. Seltener ging es da so ums Gesundheitssystem oder den Supreme Court oder eben Corona, im Gegensatz zu der Strategie von Bidens Kampagne. Ist, finde ich, sehr, sehr spannend zu beobachten. Diese beiden Werte scheinen die Wahlkampfkampagnen der Kandidaten abseits der Podcast-Branche ja auch so ein bisschen wiederzuspiegeln. Das hat man jetzt im Wahlkampf ja auch so ein bisschen gemerkt. Ja, entscheidend für den Wahlausgang war das natürlich nicht, also die Podcast-Werbung natürlich nicht. Das ist natürlich ein relativ kleiner Teil der beiden Kampagnen gewesen. Aber natürlich spannend zu sehen, angesichts des wachsenden Marktes werden die Ads in den Audioangeboten wahrscheinlich ja immer mehr werden für die Politik. Und da sind wir sehr gespannt, wie die Ergebnisse in 4 Jahren aussehen werden. Genau, das sozusagen als kleiner Überblick über die US-Wahl und Podcast-Werbung für die beiden Kampagnen. Und da würde ich dann direkt mal weitergeben zum nächsten Thema, Vincent. Du hast ein paar Infos und ein paar Neuigkeiten zu Spotify mitgebracht.
Ja, genau. Mal wieder etwas zu Spotify. Und ich höre ja schon seit Jahren sehr, sehr gerne Fest und Flauschig, das Flaggschiff-Format von Spotify mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und ich glaube, jeder, der das Format gerne und viel hört, kennt auch die Fidi und Bumsi-Playlist. Und dass Jan und Olli dort gerne Musik reinpacken, gerne über Musik sprechen und eigentlich immer so diesen Wunsch haben, dass man ja hört, den Podcast hört, das Lied dann irgendwie besprochen, anmoderiert wird und man ja, die Musik hören kann. Das war bei Spotify alles gar nicht möglich, bis vor kurzem sozusagen. Und jetzt haben sie aber Mitte Oktober das etwas neu gelauncht und das heißt Shows with Music und das erlaubt endlich, Songs zwischen den Gesprächssequenzen reinzuschneiden. Ne? Und da werden natürlich nicht nur Fest und Flauschig-Fans hellhörig, sondern ja, das ist, glaube ich, für Podcasts, für sehr, sehr viele Podcasts sehr, sehr interessant und man könnte wieder so ein bisschen Radio-Feeling in den Podcast reinbringen. Natürlich auch dann spannend zu sehen, was das mit Radio macht, weil das ja gewissermaßen gerade noch ein Vorteil ist, den Radio gegenüber Podcast hat. Und wir fragen uns jetzt natürlich, ob dieses neue Feature den deutschen Podcast-Markt in gewissermaßen revolutionieren wird damit. Es gibt allerdings gerade noch einen kleinen Downer. Aktuell kann dieses Shows with Music nur mit dem Podcast-Tool Anchor umgesetzt werden. Das ist jetzt in Deutschland, ja, Experten schon bekannt und ist auch ein sehr gutes Tool, aber es ist jetzt nicht so, dass es super etabliert ist. Und bisher wird es vor allen Dingen nur in den USA, Kanada, UK, Irland, Australien und Neuseeland genutzt werden. Also alles englischsprachige Länder. Deutschland halt noch nicht dabei. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aktuell präsentiert Spotify das bereits in 7 seiner von so 9 Originals. Die sind jetzt in Deutschland nicht so bekannt. Da sind welche dabei, wie es Conspiracy Theories oder Our Love Song. Die kann man natürlich auch in Deutschland hören. Wer mal Interesse hat an dem Tool, wie das sozusagen klingt, kann man da gerne, kriegt man da schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl. Bei Anchor auf der Website gibt es noch 5 externe Formate, wie das auch teils von Anchor gesponserte Formate, die das Feature auch bereits nutzen. Also insgesamt gibt es da schon einige Formate, aber insgesamt auch eine eher noch überschaubare Zahl. Ja, und da freuen wir uns natürlich einfach, wenn das noch ein bisschen etablierter ist. Was dahingehend noch ganz interessant ist, dass laut dem Unternehmen die Künstler für jeden Play vergütet werden, genau wie beim Musikstream. Und die Premium-User können dann wählen bei den integrierten Songs, ob sie den Song in voller Länge hören möchten oder nur einen 30-Sekunden-Preview. Und man kann außerdem die Songs noch liken, zur eigenen Playlist hinzufügen und sie sind dann auch beim Spulen optisch zu unterscheiden. Also das klingt in der Theorie wirklich alles super sozusagen, wenn man das jetzt wieder auf meinen persönlichen Use Case zurückgeht, bei Fest und Flauschig, da waren schon einige Songs bei, die ich dann sehr gerne mindestens 30 Sekunden gehört hätte, die ich danach dann wahrscheinlich auch sehr gerne in meiner Playlist hinzugefügt hätte. Da warten wir jetzt nochmal ab, bis das sozusagen komplett etabliert ist. Es klingt auch noch nicht so super organisch wie im Radio. Also da ist so dieses Crossfading von Moderation und Musik, das ist noch nicht super optimal gelöst. Aber generell, glaube ich, eine Entwicklung, auf die sich ja viele Musikpodcasts oder Podcasts, die mit Musik, über Musik sprechen, sehr, sehr freuen werden. Also da, genau, darf man wirklich gespannt sein. Und außerdem aus dem Hause Spotify noch zwei, drei kleine Info-Bits. Sie haben wieder eine neue Firma gekauft, Megaphone heißt sie, die hießen früher Panoply und auch eine Content-Firma, die aber auch eine eigene Vermarktungsseite-Technologie hat. Da haben sie wahrscheinlich auch wieder einen guten dreistelligen Millionenbetrag hingelegt. Ich glaube, wenn man das jetzt mal kumuliert, was sie in den letzten 2 Jahren an Akquisitionen gemacht haben im Podcast-Bereich, hat man die 1 Milliarde US-Dollar schon weit überschritten. Das sind schon extreme Summen, die dort bewegt werden. Außerdem haben sie einen Podcast mit Luisa Neubauer gestartet. 1,5 Grad heißt der, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Kann man auch mal reinhören, glaube ich. Ich habe es schon getan, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und als drittes sozusagen noch ein kleiner Infohappen, der auch interessant zu sein wird, zu beobachten, ist, dass Spotify jetzt auch mit einem Subscription Service ausprobiert anscheinend. Also da gab es Umfragen, die sie getätigt haben, um mal herauszubekommen, wer denn von ihren Nutzern und Hörern auf so einen Subscription Service zurückgreifen würde. Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal nur so als Test einordnen, um mal zu checken, wie da so die Rückmeldungen sind. Das sollte ja jede gute Plattform irgendwie auch einfach testen und Möglichkeiten ausprobieren. Generell ist aber dieses Thema Subscription Service im Podcast-Bereich natürlich super relevant und spannend. Deswegen werden wir da auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, falls es da neue Entwicklungen und konkretere Entwicklungen gibt. Genau, so viel dann zu Spotify. Und jetzt gehen wir über. Konstantin hat sich nämlich mit Richard Wernicke, den angesprochenen Head of Content bei dieser, zusammen telefoniert sozusagen. Und da starten wir jetzt ins Interview.
So, herzlich willkommen zum Pod Talk. Wir haben heute wieder ein schönes Interview für euch vorbereitet und zwar heute mit Richard Wernicke. Der ist nämlich Head of Content bei dieser und jetzt schon mir zugeschaltet sozusagen. Moin, Richard.
Moin Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen ja so ein bisschen über Podcasts sprechen bei dieser. Ihr seid ja, gehört ja zu den großen Playern der Plattform im Podcast-Bereich. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie sozusagen deine Rolle als Head of Content bei dieser aussieht und was Deezers Plan so ist mit Podcasts in diesem außergewöhnlichen Jahr.
Ja, das ist richtig. Außergewöhnliches Jahr, kann man wirklich sagen. Meine Rolle bei dieser ist die, wenn man es mal auf Deutsch übersetzen mag, dann ist es die des Redaktionschefs, Redaktionsleiters. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle Inhalte, die auf der Plattform erscheinen, Musik, aber auch beispielsweise Hörbücher und dann eben nicht zuletzt die Podcasts, also Podcasts, die von draußen reinkommen, aber auch die Originals, die wir selber produzieren. Damit haben wir relativ früh angefangen, nämlich schon 2015, damals mit der Akquise von Stitcher und sind dann übergegangen 2016, lustigerweise anlässlich der Euro 2016 in Frankreich, mit eigenen Produktionen an den Start zu gehen. Und zwar da eben mit dem Thema Fußball. Der Elf-Freunde-Podcast war zunächst bei uns. Wir haben eine Produktion mit Micky Beisenherz gemacht. So, das waren unsere ersten Gehversuche. Seitdem haben wir circa 15 verschiedene Produktionen an den Start gebracht. Und aktiv arbeiten wir jetzt in diesem, wie du sagst, außergewöhnlichen Jahr 3. Das heißt, wir haben ein bisschen rechts und links geschaut, okay, auf welche Kernthemen konzentrieren wir uns jetzt gerade aktuell? Was lassen wir sein? Was machen wir nicht weiter? Und beispielsweise Kernthema bei uns, was immer sehr, sehr gut lief, ist True Crime. Da haben wir eine Produktion auch im 5. Jahr mittlerweile namens Das Böse. Oder aber auch das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner, Stefan Niggemeier. Also das heißt so die Light Entertainment, die leichte Kost, die leichte Muse, wenn man so will.
Ja, also tatsächlich, das kleine Fernsehballett ist mir natürlich auch bekannt und das auch schon sehr lange. Das war tatsächlich auch einer der ersten Podcasts, die ihr auf der Plattform hattet, oder?
Richtig, wir sind mittlerweile im 5. Jahr angekommen, also mit Beginn der kommenden 9. Staffel. Ja. Das ist also wirklich schon eine ziemlich gute Historie, die wir da hingelegt haben. Und wie ich hörte von Sarah, so lange ist es bei ihr noch nie irgendwie mit einem Partner gut gegangen. Deswegen freut mich das ganz besonders.
Sehr gut.
Dass wir da auf alle Fälle weitermachen.
Das ist ja eine Auszeichnung für euch dann. Das ist ja schön. Ja, und 5 Jahre ist auch für einen Podcast auch schon ein echtes Alter, muss man ja wirklich sagen, in diesem sich sehr bewegenden und dynamischen Markt, muss man wirklich sagen. Wie ist denn das, dieses außergewöhnliche Jahr, um dabei zu bleiben, für euch gelaufen? Habt ihr viele neue Podcast-Hörer dazugewonnen?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir im März, als das in die erste Phase des Lockdowns oder des Homeoffice ging, ich erstmal einen großen Schreck bekommen habe, weil die Zahlen der Nutzer Mitte, Ende März dann doch erstmal spürbar zurückgegangen sind. Die Leute waren draußen, glaube ich, etwas in der Schockstarre. Das hat sich dann aber insbesondere mit den Infopodcasts, der Corona-Podcast mit Christian Drosten beispielsweise vom NDR, aber auch anderen Formaten, wie auch Kinderformaten, die Sendung mit der Maus vom WDR, hat sich das sehr schnell im April wieder stabilisiert, beziehungsweise ging auf so ein All-Time-High zu. Was auffällt, ist, dass wir year-to-date, also so seit Jahresbeginn, mehr als 100% Zuwachs in den sogenannten Weekly Active Usern haben, also den Menschen, die wöchentlich einmal einschalten und sich einen Podcast bei uns anhören. Das heißt, wir wachsen ungefähr so mit dem Markt mit. Ich würde auch sagen, dass so die Nutzung von Podcasts auf der Plattform grundsätzlich analog der im gesamten Bundesgebiet ist, nämlich bei circa 18% liegt.
Okay. Das schließt so ein bisschen an meine nächste Frage. Also jetzt vielleicht auch so ein bisschen unabhängig von den nackten Zahlen. Wie wichtig ist denn der Podcast-Bereich für euch bei dieser?
Podcasts, eigene, also Originals, wie aber auch Podcasts von draußen, werden von den Nutzern einfach erwartet. Mhm. Man kann heutzutage keine Plattform mehr an den Start bringen, ohne diese Features wie Podcasts zu haben, ist also eine ganz wichtige Säule neben Hörbüchern und neben natürlich der Musik. Also es gehört, ist ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Mhm.
Das heißt, du würdest das auch, ich meine, das ist wahrscheinlich bei allen anderen Plattformen und euren Konkurrenten, wie zum Beispiel Spotify, auch ähnlich, oder?
Ähnlich, wenn nicht natürlich sehr viel stärker. Ich glaube, alle, die hier zuhören beim Podtalk, sind sich also wissen darüber Bescheid, wie sich die Konkurrenz aufgestellt hat, wie viel da gerade in den letzten 2 Jahren investiert wurde in was Akquise von Firmen angeht, aber auch Akquise von Shows und Talents. Also da ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Dynamik drin und jede Firma und Plattform versucht natürlich auch, das eigene Terrain abzustecken und abzuzirkeln. Ja. Habe ich so, muss ich sagen, in dieser Art und Weise mit diesem Druck und dieser Geschwindigkeit bisher auch noch nicht erlebt. Das ist wirklich bemerkenswert, die Entwicklung.
Ja, also sehe ich genauso. Das ist wirklich erstaunlich, wie viel Druck, das ist das richtige Wort, da drauf gegeben wird im Moment gerade, aber auch vielleicht im Zuge dessen, wie wichtig sind dann bei euch sozusagen die eigenen Produktionen, die dieser Original-Formate?
Na, die eigenen Produktionen sind schon, das sehe ich in den Zahlen, natürlich wichtig für das Engagement. Also sobald wir eigene Produktionen veröffentlichen, sehen wir das auch, dass das bei uns in den Zahlen sprunghaft ansteigt. Und das ist auch ein Retention-Tool, sprich, wir geben den Nutzern Anlass, wieder auf die Plattform zu kommen und wieder den Content entsprechend bei uns zu hören, auch wenn sie vielleicht sonst gar nicht selber dieser Abonnent sind, was schade ist, aber natürlich trotzdem realistisch, weil auch wir wissen, dass unsere Nutzer natürlich auch cross-plattformmäßig unterwegs sind und nicht immer nur bei Spotify hören, sondern da den Content hören, wo er eben angeboten wird.
Ja, das ist wahr. Wie entwickelt sich denn das Streaming bei euch so ganz generell? Also klar, die Konkurrenz ist relativ hoch, es kommen auch immer mal wieder neue Player auf den Markt, aber wie ist da sozusagen bei euch die Entwicklung?
Meinst du Podcast oder grundsätzlich?
Ganz generell, grundsätzlich, ja.
Ganz generell. Also es ist, wie du weißt, ein extrem hart umkämpfter Markt mit sehr, sehr großen Playern. Und was ich sagen kann, ist, dass wir von den, sagen wir mal, vier großen Playern, die am Markt sind, wir definitiv der kleinste sind. Mhm. Aber das ganz vital. Also wir fühlen uns in der Challenger-Rolle wohl, weil wir da auch einige Freiheiten haben, die wir uns auch gerne nehmen, also Themen voranzutreiben. Zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal vom nutzerzentrierten Abrechnungsmodell gehört, was wir irgendwie nach vorne bringen wollen. Das sind so Ideen und Ansätze, die wir uns ob unserer Größe dann eben auch leisten können. Ja, aber, ja. Also, aber klar, es ist ein hart umkämpfter Markt und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung.
Okay. Ihr habt jetzt für vielleicht nochmal ganz kurz zurück in Richtung der Podcast ein neues Tool für die Podcaster an den Start gebracht, ein Analytics-Tool. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also ihr bietet den Podcastern neue Insights, neue Statistiken an, die sie einsehen können?
Genau. Was wir gemacht haben, ist mit dieser Analytics ein Podcast-Tool zu launchen und allen Produzenten zur Verfügung zu stellen. Da haben die Nutzer oder Produzenten, besser gesagt, dann also wirklich at a touch of a button die ganzen Informationen, die sie über die Performance ihrer eigenen Produktion bei uns haben können. Also es ist ein sehr schönes Produkt für die, die es sich noch nicht angeschaut haben. Es ist ein sehr schönes Produkt, in dem auch, sagen wir mal, ein leichtes und fast schon unterhaltsames Produkt. Sowieso eine sehr interessante Erweiterung bei uns. Wir haben beispielsweise auch, kleiner Exkurs, für das Thema Audiobooks, also Hörbücher, auch eine eigene App entworfen, um einfach mal auch so die Latenz, die es beispielsweise in der Core-App bei Audiobooks gegeben hätte, wenn wir diese ganzen Funktionalitäten da übertragen hätten, um das zu entzerren, gab es halt oder haben wir da diese neue Hörbuch-App entwickelt.
Mhm. Diese Analytics sind natürlich für uns als Vermarkter auch immer sehr spannend. Wir haben ja lange Zeit sozusagen so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir einfach wenig Daten von den Plattformen bekommen haben, ganz generell. Da war immer natürlich die Rede von irgendwie Hörern pro Folge und ja, ich sag mal, relativ standardisierten KPIs. Was für uns natürlich sehr interessant ist, gerade im Bereich der Vermarktung, sind natürlich auch demografische Daten und zusätzlich Informationen, die wir jetzt nicht einfach so aus diesem ASS-Feed ziehen können. Gibt es da auch Infos auf eurer neuen Plattform?
Genau, also es gibt zwei Tabs in dieser App, einer namens Analytics, also wie die App selber auch heißt, und aber auch Audience. Das heißt, man kann also sehen, wie sehen die Gender Demographics aus, wie ist es nach Alter geclustert, ist es nach Plattform geclustert. Also diese Informationen hätte man auch. Mhm. Grundsätzlich zum Thema Standardisierung. Wir arbeiten beispielsweise bei unseren eigenen Produktionen nach dem IRB2-Standard, um auch da größtmögliche Transparenz zu haben und auch ein gewisses Mindestmaß an Informationen dann auch mitteilen zu können.
Ja, ja, das ist immer wieder ein sehr spannendes Thema, finde ich. IRB2 habe ich jetzt gerade im letzten Gespräch auch mit Tina Jürgens von Zebra Audio drüber gesprochen, auch mit Mirjam Trunk drüber gesprochen von der Audio Alliance. Es ist tatsächlich ja im Moment der Standard, auf den alle zumindest zurückgreifen können, ein bisschen zurückgreifen können. Und danach haben wir uns ja irgendwie auch alle lange gesehnt. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich der One and Only Standard sein wird irgendwann, an den sich immer mehr halten werden.
Also bis der nächste bessere kommt, der nochmal vielleicht tiefer in die Analyse gehen kann, würde ich sagen, lass uns auf diesen Standard erstmal einigen, weil damit wird es dann auch vergleichbar und dann eben auch für die Werbewirtschaft interessant und auch nachvollziehbar. Ja, also weil auch die werden ihr Geld nur konsistent ausgeben, wenn es einen allgemeingültigen, leicht nachvollziehbaren Standard gibt. Und aktuell würde ich sagen, ist das der IRB2.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs. Ihr habt eine Studie gemacht, die heißt mit Podcast und Musik durch die Krise. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was ihr da genau untersucht habt?
Naja, wir haben das Nutzerverhalten untersucht. Wir haben untersucht, welche Inhalte gehört werden, wann sie gehört werden. Und da fiel auf, dass beispielsweise in der ersten Phase der Krise das Wochenende komplett ausfiel. Ja? Mhm. Also jeder Tag war wie Sonntag. Und sage ich auch deswegen, weil wir haben sonst unseren Peak in den Hörgewohnheiten am frühen Morgen, nämlich so circa gegen 7 Uhr. Das hat sich jetzt alles verschoben auf 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens. Ja, mhm. Also die Leute stehen wahrscheinlich später auf, weil sie den Arbeitsweg nicht mehr haben oder jetzt auch schon wieder nicht mehr haben. Nutzen dieser dann zu einem späteren Moment. Was auch ganz interessant war, war gerade im Musikbereich in der ersten Phase die Nutzung der sogenannten Moods-Playlisten, also mhm. der Stimmungslisten, und weniger der Fokus auf Neuheiten und ich will ja gerade was entdecken. Ja, also es war also schon spürbar, dass die Gesinnung und die Verfassung der Menschen da draußen nach was anderem verlangt hat, als immer wieder gerade neue hippe Musik zu entdecken. Zudem interessant natürlich der große Siegeszug der öffentlich-rechtlichen Produktionen. Ich hatte eben schon den Professor Christian Drosten erwähnt, der wirklich der Nummer 1 Podcast, also und gerade mit diesem Thema, ja, der Nummer 1 Podcast im zweiten Quartal war, und die natürlich wahnsinnig hohe Nachfrage nach Kids Podcasts wie aber auch Kids Hörspielen, damit der Nachwuchs bei Laune bleibt.
Ah, sehr spannend, sehr gut. Wir werden die Studie auf jeden Fall hier nochmal in den Shownotes verlinken. Die kann man sich dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken, wer da noch zusätzlich Informationen haben möchte. Ein großes Thema bei uns ist natürlich auch der Bereich Vermarktung. Wir sind ja auch mit Podstars als Vermarkter gestartet sozusagen. Die Produktion kam dann ja später. Deswegen würde mich natürlich sehr interessieren, Richard, wie du die Podcast-Vermarktung im Moment so siehst. Ich weiß zum Beispiel, dass eure Formate ja selber gar nicht vermarktet sind. Kannst du da ein bisschen Insights geben, wie ihr das bei dieser handhabt?
Du hast recht und richtig beobachtet. Die Podcasts werden bei uns nicht vermarktet. Das liegt vor allen Dingen daran, weil wir die Podcasts auch nur für dieser Nutzer zugänglich machen und die außerhalb nicht erhältlich sind. Deswegen macht eine Vermarktung für uns aktuell keinen Sinn. Wir gehen stattdessen raus und bewerben unsere Podcasts per Hostreads bei anderen. Bei anderen Formaten. Grundsätzlich finde ich aber die Entwicklung, die da gerade stattfindet, in Sachen der Vermarktung extrem interessant. Also welche Möglichkeiten es mittlerweile gibt, also die Dynamic Insertions, demnächst dann die Real-Time Insertions von Werbeeinblendungen. Das ist auf alle Fälle ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr interessiert, weil das schon die Möglichkeit aufzeigt, wie es mit Podcasts dann demnächst weitergehen kann. Und gegebenenfalls setzt man noch ein Revenue-Share-Modell dahinter, dann wird's natürlich nochmal richtig spannend. Das wäre dann wirklich das nächste Level.
Glaubst du, dass die, ich sag mal, hard-baked eingefügten nativen Host-Read-Ads, die jetzt im Moment ja noch so ein bisschen der Standard sind, gebe ich auch zu, von denen wir großer Fan sind, glaubst du, dass die irgendwann verschwinden?
Denke, dass es weniger werden wird, sobald sich die Dynamic Ad Insertions durchgesetzt haben und man auch so bei der sensiblen Problematik der Programmatic Insertions, also wenn man das vielleicht auch noch mal sauber und besser gelöst hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man nicht mehr unbedingt bleiben wir mal bei Joe Rogan, zumindest bevor er zu Spotify ging. Bevor der Podcast ja erstmal angefangen hat, musste ich ja durch so und so viel Host-Read-Ads durchkommen. Ja. Das fand ich zum Beispiel ein bisschen anstrengend und auch kontraproduktiv. Mhm. Möglicherweise, aber es gibt auch wiederum bessere Beispiele. Matze Hilscher mit Vergnügen und seinem Hotel Matze Podcast, finde ich, macht das irgendwie exzellent und macht mir immer Lust ein alkoholfreies Bier oder den Abschluss eines neuen Telefonvertrages. Ja. Also es gibt positive wie negative Beispiele. Ich denke aber, es wird bleiben.
Okay. Sehr spannend. Ja, vielen Dank schon mal bis dahin für deine Einschätzung und für deine Insights. Mich würde jetzt natürlich noch mal interessieren, wie du ja das kommende Jahr so siehst, in Bezug vor allem aber auch auf das, was ihr so vorhabt. Was habt ihr so für Produktion, die ihr plant, und wo wollt ihr mit dieser sozusagen hin im ganzen Podcast-Markt?
Ja, wir waren wirklich in diesen Corona-Zeiten nicht untätig und haben wirklich jetzt an der Perlenkette aufgereiht einige Produktionen, die so kurz vor der Abschussrampe stehen, auf der Startrampe bereits sich befinden. Wir werden sicherlich weiter in den Bereich Entertainment, Comedy und auch mit Hosts investieren. Haben aber auch beispielsweise weiterhin ein Fable für True Crime. Da werden wir ein Format von dieser Frankreich importieren namens Gang Stories, mit einem bekannten Host. Aber auch mit euch werden wir ein gemeinsames Format machen, nämlich ein Podcast rund um das Thema Body Shaming, aber dann auch mit der Auflösung Body Positivity. Die beiden Influencerinnen Verena Prechtl und Jules Krämer haben in ihrem neuen Podcast sich das Thema Body Positivity zur Aufgabe gemacht. Und wir werden da noch im Jahr 2020, so wie es aussieht, den ersten Podcast mit euch zusammen an den Start bringen. Da freuen wir uns sehr drauf.
Yes, da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Also echt cool, dass wir da ein wirklich spannendes und wichtiges Thema, glaube ich, gefunden haben. Und mit den beiden Hostinnen auch wirklich tolle Charaktere sozusagen. Ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr spannendes Podcast-Projekt, was wir zusammen starten werden.
Auf jeden Fall.
Richard, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu Gast warst im Podtalk. Sehr coole Einblicke, was ihr so plant bei dieser. Und wir werden es natürlich weiter beobachten, was so abgeht auf eurer Plattform, und sind sehr gespannt, was 2021 alles so passiert. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr dann mal ein kleines Update machen können.
Ja, und dann auch gerne mal wieder face-to-face, dass man sich dann auch mal sieht in echt und sich die Hand geben kann.
Allerdings. Vielen Dank, Richard.
Danke fürs Gespräch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.